die Kinderbuchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan.
Ach, siehst du schon mal die Sonnenstrahlen durchs Fenster? Es wird Frühling. Es wird Frühling.
Und die Leute, die in die Praxis kommen, die sind auch schon ganz anders drauf, merkst du?
Ja.
Ja, irgendwie die Sonne macht was.
Vor allem ist dieser Jahrgang jetzt mit diesen ersten Frühlingsneuerscheinungen, die kommen. Dann kommen die Allergien, da kriegst du den Neuerscheinungsschnupfen, du hast Buchallergien. Da müssen wir wirklich bei dem frischen neuen Frühjahrsjahrgang mal gucken, wie wir das irgendwie wieder sortieren und mal ein paar Bücher empfehlen, die keine Allergien auslösen.
Du meinst den 21er-Jahrgang?
Den 21er-Jahrgang, genau.
Apropos, ist irgendwie so trocken hier. Merkst du das auch?
Ja, ich habe auch so ein pelziges Gefühl auf der Zunge.
Aber da könnten wir ja Abhilfe schaffen. Wir sind ja hier eigentlich direkt im Riesling-Gebiet, das weißt du schon.
Fast. Also an der Grenze. Also nebenan, das Wicker, Hochheim, sind ja alles top Orte für wunderbaren Riesling.
Übrigens, weißt du, dass der Hochheimer Riesling, dass der am britischen Königshof seit, ich weiß nicht, glaube ich, 1854 getrunken wird, immer noch zu den ganzen Feierlichkeiten.
Es gibt nämlich da auch den Königin Victoria Weinberg, habe ich mal gehört. Da musste mein Sohn mal einen Vortrag drüber halten.
Ja, der Queen Victoria, den gibt's, weil die Queen Victoria damals selbst da war. Die ist vorbeigekommen.
Und seither wird der Riesling, glaube ich, immer ans englische Königshaus geliefert und gehört damit zum Besten, was ausgeschenkt wird.
Und weil die ja Hochheim, das Brite kann ja gar nicht Hochheim sprechen, das ist ja Hock, der heißt dann Hock, The Hock, also ist ein Synonym für Riesling. Und da gibt es übrigens den Satz, nicht nur am Königshof, sondern dort, a Hock, a good Hock keeps off the dock. Also guter Riesling, der hält den Arzt fern.
Sollten wir ja eigentlich nicht empfehlen, dann kommt ja keiner mehr in die Praxis.
Ja, da müssen wir gucken, aber wir haben ja Rezepte, die wir heute ausstellen für Bücher. Und da sollten wir, um im Bild zu bleiben, natürlich eine Apothekerin fragen, die
sich auch mit Wein auskennt.
Die sich auch mit Wein auskennt, eine Apothekerin, was sie sozusagen empfiehlt von den 21er-Jahrgang, der Frühlingsjahrgang. Da weiß ich auch schon wen. Ich gebe dir mal hier die Karteikarte.
Der Buchhandlung Eulenspiegel, Bummel, guten Tag.
Und hier ist der Dr. Stefan.
Und hier ist der Mr. Ralf. Schönen guten Tag.
Ja. Hallo, Jutta, grüß dich. Schön, dass wir dich erwischen. Wir haben gerade eben über A Good Hock Keeps Off the Dock gesprochen. Ein guter Riesling hält den Arzt fern. Und über Hochheim, wo deine Buchhandlung seit wie vielen Jahren jetzt ist?
Also dieses Jahr wird die Buchhandlung 35 Jahre alt.
Oh, ein stolzes Alter, 35 Jahre. Also wenn ich es mal als Rebstock mir vorstelle, dann ist das so ein richtig schön ausgewachsener Knorriger im besten Alter, der die hervorragendsten Weine gibt. Und das müsste dann mit der Buchhandlung auch sein, nur statt den Trauben und den Weinen gibt es dann die besten Bücher, die du ins Schaufenster stellst oder in deine Regale, die du auswählst. Ich weiß nicht, ob du auch gelesen hast, die Untersuchungsergebnisse von der Hochschule Hildesheim, die jetzt in der Woche rauskamen, nämlich, dass gerade mehrsprachige Kinder unter der Schließung von Einrichtungen jetzt in Corona-Zeiten leiden, weil sie, hat man jetzt rausgefunden, in Niedersächsischen, so war das, die haben 78 Kitas in Niedersachsen untersucht, nicht mehr in der Lage sind, nach der Schließungszeit ihre Deutschkenntnisse abzurufen, also vollständige Sätze zu bilden, klappt nicht mehr, sie benutzen Einwortsätze oder Comicsprache, was dann die Wissenschaftler sozusagen dem Fernsehkonsum als geschuldet sehen, gab aber auch positive Effekte.
Ja, also diejenigen, die zu Hause dann wieder verstärkt mit ihren Eltern in ihrer Muttersprache gesprochen haben, die haben zum Teil ihren Wortschatz auch verbessern können. Liegt natürlich dann am familiären Umfeld. Und das gilt sowohl für die Familien, die eben in Deutsch zu Hause gesprochen haben, aber eben auch für die Kinder, die eben zu Hause eine andere Sprache als Muttersprache gepflegt haben. Also es gibt diesen kleinen positiven Effekt, der sich natürlich dann bei denjenigen, die zu Hause nicht Deutsch gesprochen hat, im Umgang mit der deutschen Sprache eher schwierig darstellt. Also beide Seiten, beide Effekte gibt es, aber für die schulische Laufbahn oder für den Einstieg in die Schule ist natürlich da die deutsche Sprache durchaus eine ganz wichtige und die leidet ein wenig.
Ja, da wo viel erzählt und vorgelesen wird, läuft es halt besser. Kriegst du von Kindergärten oder von Eltern auch mit sozusagen, dass man dich um Rat fragt für bestimmte Bücher, wo man sagt, ach, wir brauchen was in der Richtung, wo wir einfach mehr Gesprächsanlässe haben?
Also wir sagen es mal so, dass in Hochheim mehr die positive Entwicklung vielleicht begriffen hat. Also viele Eltern haben mehr vorgelesen. Also der Bedarf nach guten Bilderbüchern, aber auch Lesestoff für die älteren Kinder ist sehr groß nach wie vor. Und gerade auch die Erwachsenen erzählen, dass wie schön sie es finden, dass sie wieder mehr Zeit zum Lesen haben. Man ist ja abends nicht verabredet, sind viele Termine weggefallen und da gewinnt das Lesen wieder an Attraktivität. Und für die Kindergärten, was wir ja hier überall mitbekommen, waren das sehr, sehr schwere Monate, wo sie oftmals mit Hygienevorschriften kämpfen mussten und überhaupt den Alltag irgendwo in den Griff zu kriegen. Und da waren dann zusätzlich Projekte oder überhaupt, ich glaube, ein regulärer Alltag oft gar nicht so machbar. Also da ist vieles hinten runtergefallen. Was manche Kindergärten aber auch hervorragend gemacht haben, also einer Nachbarort beispielsweise hat jeden Tag ins Fenster ein Bilderbuch gehängt mit Beschreibung und warum das so lesenswert ist. Also haben wirklich Empfehlungen gegeben, haben den Kindern auch Bücher mit heimgegeben zum Vorlesen. Und das sind ja dann auch wieder von der Kita aus tolle Anregungen für zu Hause.
Ja, das ist dann wunderbar, dass wir uns heute auch mit vielen neuen Büchern beschäftigen, die jetzt in der Frühjahrsproduktion frisch auf den Markt gekommen sind. Also an nachkommenden Büchern mangelt es überhaupt nicht. Und da wollen wir uns heute mal für die Kleinen und die Kinder und die Älteren und auch im Sachbuch mal neue Sachen, neue Bücher anschauen. Und da fangen wir mit dem Bilderbuch mal an. Da gibt es ja eine ganze Reihe an vielen neuen, schönen Büchern.
Am besten gleich unten mit der Pappe vom Altersmäßigen her. Ab 3, 4 habe ich was auf meinem Rezeptblock. Und zwar von der Katrin Scherer. Die Katrin Scherer, die, glaube ich, einige schon kennen. Johanna im Zug, die Pipilothek oder der Tod auf dem Apfelbaum. Das sind so bekannte Bücher von ihr. Und interessanterweise unterrichtet die Katrin Scherer auch an einer Sprachheilschule. Da merkt man, dass sie hier sehr genau zwei Dinge zusammengebracht hat, nämlich bestimmte Adjektive, die man hier als Gefühle kennenlernen kann. Das Ganze kennt man natürlich. Man kennt sowas wie traurig, wütend oder sowas. Ja, böse. Das alles kennen wir aus anderen Büchern. Aber bei Katrin Scherer, die geht da viel differenzierter vor, indem sie den Wortschatz sozusagen genau auslotet. Und wir lernen ganz andere Adjektive auch kennen. Unentschlossen sein. Zum Beispiel unentschlossen sein, und da sehen wir einen Elefant, der also vor so einem Eiswagen steht und er kann sich nicht entscheiden, welche Eissorte er jetzt nehmen soll, und man sieht es ihm förmlich an und hinter ihm die drängeln schon und ach, soll er die oder die oder die nehmen, er weiß es nicht. Wir haben aber auch genervt sein zum Beispiel oder behütet sein, aber auch sowas wie angeekelt sein. Das habe ich bislang noch in keinem dieser Bücher gefunden, angeekelt sein. Da sieht man, das Eichhörnchen zieht sich erschrocken zurück, weil von so einem alten, ich würde sagen Bernhardinerhund, der Sabber runtertropft und findet. Also das Eichhörnchen, das ist ganz schlimm. Wir haben aber auch anders sein, vorfreudig sein. Da wusste ich noch gar nicht, dass man das als Adjektiv sagen kann, aber hier wird es klar, man sieht, wie ein Paket, ein kleines Paket liegt in der Mitte und ein Geschenk, genau eingepackt, wunderschön eingepackt, und wahrscheinlich ist es einer wie in Comic-Zeitlupe, eine Springmaus, die also da ja, drumherum ganz nervös ist und ach, packt sie es auf, packt sie es auf. Also die Tiere, und sie hat ganz unterschiedliche Tiere, die wunderbar für die Kinder als Identifikationsfiguren gelten, kann man sich wahnsinnig gut reinversetzen, unabhängig von anderen Merkmalen. Die Bilder bieten Anlässe zum Reden. Kinder begreifen ja Wörter vor allem, wenn sie sie auch nachvollziehen können. Und das geht ja ganz leicht über die Situation, wenn die erklärt wird, und über die wunderbare Mimik und Gestik. Also Katrin Scherer, Dasein, was fühlst du, bei Hansa, Pappbilderbuch. Das ist wirklich mit den 32 Situationen, die man hat, großartig. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
Ja, also man kann sagen, das ist ein Buch, was eigentlich jeden anspricht, weil jede Seite könnte man auch als Plakat oder Postkarte veröffentlichen und sich ins Zimmer hängen, weil die so ansprechend sind, die Illustrationen. Also es ist auch insgesamt haptisch ein sehr, sehr schönes Buch mit Fadenheftung, abgerundeten Ecken. Und strahlt so was ganz Positives aus mit dem tanzenden Fuchs und der Maus vorne auf dem Cover.
Auf dem Cover,
ja.
Also, ich finde es großartig.
Es gibt Diagnosen, da muss man gar nichts mehr hinzufügen.
Wir können es uneingeschränkt
empfehlen. Uneingeschränkt empfehlen.
Ja, da sag ich doch nicht nein. Dreimal täglich, würde ich sagen.
Dreimal täglich, ja, mindestens. Es ist einfach zum Blättern. Und man muss das gar nicht an einem Rutsch durchblättern, sondern man kann immer wieder mal ein paar rausnehmen. Auch das Kind kann ein paar Situationen rausnehmen und wird es auch tun. Und das ist eigentlich so ein wunderschönes Vademecum. Und weil ich im Redefluss bin, nehme ich gleich mal, weil altersmäßig, das nächste: Helga Bansch, der Pupu. Helga Bansch, für mich eine der ganz großen österreichischen Illustratorinnen, wo ich immer denke, vielleicht liegt es auch an der wunderbaren Verlagsleiterin bei Jungbrunn, der Hildegard Gärtner, die sie zu Höchstleistung treibt. Weil es ist immer anders. Also die wiederholt sich nie. Wenn man bei anderen denkt man, jo, kennst du eine, kennst du alle Bücher von dem oder der Illustratorin. Bei Helga Bansch, da tut sich immer wieder was Neues. Und hier der Pupu ist eins, wo sie auch selber getextet hat. Sie hat ja sonst sehr viele, wo sie bebildert, sehr viele Bilderbücher, und geniales Duo ist meistens in Verbindung mit dem Heinz Janisch, der die Bilderbuchtexte schreibt und Helga Bansch illustriert. Und hier der Pupu, da weiß man nicht, um was geht's. Sie zeigt sich hier als eine sehr, sehr genaue Beobachterin auch. Und wenn wir blättern, dann sehen wir also eigentlich eine kleine Idylle, abstrakte Idylle. Wir haben Schafe und Ziegen, die da miteinander weiden, und eigentlich alles ganz einträglich. Und dann kommt etwas unglaublich Schönes, so wird es nur genannt, und sie wissen nicht, wie sie es nennen sollen. Und Pupu. Sagt dann der Hammel, einfach weil er nicht dumm dastehen will, sagt, um genau zu sein, handelt es sich um einen Pupu. Ah, Pupu, also jetzt haben sie es. Und das Schöne ist, wir sehen das nicht. Wir als Betrachter sehen wir nicht, wir wissen nicht, was für ein Ding das ist, dieses Pupu. Aber es wird dann sozusagen geliebt von den anderen. Es wird ein Aufsehen gemacht. Und wir haben bei der Helga Bansch, die nimmt dann wirklich ganz unterschiedliche, ist fast wie im Film, muss man sagen, filmische Cuts, filmische Schnitte, wo wir Momentaufnahmen, Sequenzen sehen. Wir haben die Froschperspektive, wir haben die Vogelperspektive, wir haben eine Totale, wir haben wie rangezoomt, teilweise wie Comic-Panels, dann wieder quer über zwei Seiten, was sich oft auch nicht viele trauen beim Querformat, dass sie die mal wirklich ausnutzen, auch nur Anschnitte. Und dann plötzlich ist es vorbei mit der Eintracht, und es wird sich gestritten darum, und also plötzlich, sie verfeinden sich, der Winter kommt und der Wolf kommt, und eigentlich wäre es schön, beieinander zu stehen, man findet auch wieder ein bisschen zueinander, und dann, der Schnee deckt alles zu, und dann plötzlich sagt eine alte Ziege, ach, da ist ja unser Pupu, und der Bock und der Hammel, die stürmen schon los, und dann ist es so, dass man die Ziege geistesgegenwärtig sagt, bupp, also sie, ja, man sieht nur eigentlich, wie Comic-Strichelchen, sie schießt dieses Ding weg. Wir wissen immer noch nicht, was es ist, aber das Streitobjekt ist weg. Und eigentlich eine ganz kluge Entscheidung. Es ist sozusagen ja eine Parabel, würde ich sagen, wie man sich die Weide auch teilen kann. Zeigt auch, wie fragil Harmonie sein kann.
Also, wenn ich das dazu sagen kann, gleich.
Ja, natürlich.
Ich fand die Auflösung am Ende etwas schade. Denn statt sich mit ihrem Twist konstruktiv auseinanderzusetzen, werfen sie das Puppe in den Abgrund nach dem Motto aus dem Auge, aus dem Sinn und kehren dann zu ihrem eintönigen Alltag zurück. Und das Puppe aber hat ihnen ja am Anfang Aufregung gebracht und brachte sie zum Staunen. Sie wurden kreativ, indem sie das Puppe mit Blumen geschmückt haben. Und ja, es kommt zum Streit. Aber hätten sie sich nicht darauf einigen können, zum Beispiel das Puppe abwechselnd mit Blumen zu schmücken, also eine Lösung für diese Situation zu finden? Und ich finde, da hat Helga Banschwaff vergeben am Ende, dass sie da nicht eine Lösung für diese Schafe und Ziegen gefunden hat.
Fand ich jetzt gerade nicht, weil ich das als wunderbaren Sprechanlass gesehen habe, nämlich darüber nachzudenken, weil wir eben auch nicht wissen, was dieses Pupum alles in der Welt ist, in Wirklichkeit, dass Kinder sich, und das ist automatisch dann der Fall, wirklich Gedanken machen, okay, was passiert in diesen Situationen, weil sie finden das doof, wie geht man damit um? Es gab ja schon zum Beispiel Die Brücke ist eins von der Helga Bansch. Da sind zwei, ein Riese und ein Bär, treffen auf so einer Hängebrücke aufeinander und eigentlich weiß man und keiner will nachgeben. Und wie sie das lösen, das ist auch perspektivisch wieder von der Bansch wunderbar gemacht. Da hat man sozusagen schon den Lösungsschlüssel, ganz kluger, den wir ja nicht verraten wollen. Aber hier muss das Kind selber oder die Kinder, es ist so Gesprächsanlass, finde ich.
Naja, ich habe jetzt noch eine andere Perspektive oder so eine andere Interpretation eigentlich dessen und ich glaube, das ist ja auch einer der Qualitäten dieses Buches, dass es verschiedene Interpretationsmöglichkeiten anbietet und ich war da relativ schnell bei der Idee, dass das so ein bisschen Konsumkritik ist, die da drin steckt, weil es ist ein Ding. An einem Ding macht sich dann plötzlich ein Streit fest. Es ist wie so ein bisschen der Tanz um das goldene Kalb, weil man schmückt es, man überhöht es irgendwo, obwohl wir noch nicht mal wissen, was für ein Teil das überhaupt ist. Und am Ende löst sich's auf, indem man sich wieder auf sich und auf etwas Immaterielles zurückbesinnt, nämlich auf die Gemeinschaft, die man vorher hatte und die man danach hatte, wenn man sich nicht um ein Objekt schert, was das Zusammenleben durcheinander bringt.
Vor allem, man will es besitzen. Das ist ja das Interessante. Also es reicht nicht. Man kann sich ja gemeinsam dran erfreuen oder konnte sich, bis dann plötzlich kommt, nein, nur wir wollen es exklusiv haben. Also das können die Zuhörer nachvollziehen, wenn sie Helga Bansch, Der Pupu bei Jungbrunnen, sich selber anschauen.
Wir sind ja ganz schön tierisch unterwegs, stelle ich gerade fest. Wir haben ja nur Bücher mit lustigen Tieren. Jetzt kommt noch eins, also zwei.
Also im Gegensatz zu den Schafen und Ziegen, die wir ja jetzt gerade hatten und die sich am wohlsten in einer großen Herde fühlen, sind die beiden Helden in dem Bilderbuch, was wir jetzt haben, eine Maus namens Julian des Engländers Doltop Stanton, das im Belz Verlag erschienen, sind diese beiden Tiere Einzelgänger. Und die Geschichte hier, das ist kein neues Thema, aber es ist so schön illustriert und originell erzählt, dass es mich sehr begeistert hat. Es ist eine Geschichte, wie Maus und ihr Feind der Fuchs Freunde werden. Und der Fuchs beobachtet die vorsichtige Maus schon sehr lange. Und als sich ihm endlich eine Gelegenheit bietet, macht er einen eleganten Sprung und stürzt sich kopfüber durch Juliens winziges Höhlenfenster, um ihn mit einem Haps zu verspeisen. Aber dann passiert etwas ganz und gar Unerwartetes. Er bleibt nämlich stecken in diesem kleinen Fenster und zwar kurz vor Juliens Bett. Und der sitzt völlig erschreckt da. Damit hätte er nun gar nicht gerechnet. Und ich finde, das ist einfach eine großartige Illustration, die den Fuchs in dieser absurden Position zeigt. Sein Kopf steckt in der Wohnung und sein Po ragt in den Himmel hinauf. Und so ein Fuchs sieht natürlich nicht mehr zum Fürchten aus, aber er kann auch so nicht dort stecken bleiben. Und die Maus Julian will ihn unbedingt auch loswerden, doch egal, wie er zieht und fährt.
Der begreift auch seine Lage, glaube ich, erst gar noch nicht, oder? Der Fuchs, am Anfang begreift er seine Lage noch nicht so recht, scheint mir.
Ich glaube, er ist selbst ganz überrascht, was da mit ihm geschehen ist. Genau.
Wie das sein kann, okay.
Genau, und jedenfalls bleibt er da stecken und die kleine Maus teilt sein Abendessen mit ihm und sie verbringen die ganze Nacht so in dieser Situation. Und da kann man sich auch fragen, was hatten sie sich eigentlich die ganze Nacht zu erzählen? Das sieht nämlich sehr, sehr gemütlich aus bei den beiden. Und am nächsten Tag kann die Maus den Fuchs mit einem Hauruck befreien. Und jetzt könnte die Geschichte eigentlich zu Ende sein. Doch sie geht weiter. Auch eine Eule hat es auf die kleine Maus abgesehen. Aber der Fuchs hält weiterhin in der Nähe auf und kann sich rechtzeitig auf Julian stürzen, bevor die Eule ihn zu fassen bekommt. Aber die Frage ist nun, ob er der Maus wirklich hilft und ob er sich als Freund in der Not erweist oder ob die Geschichte anders ausgeht. Also bei der Szene, wo er den Julian mit einem Haps dann sozusagen in den Mund nimmt, da hat mir schon kurz der Atem gestockt. Aber ich dachte, naja, es ist ein Bilderbuch, er wird sie ja wohl nicht fressen. Und ich finde, das ist eine sehr dramatisch erzählte Geschichte für Kinder, eine sehr spannende Geschichte, aber diese herrlich detailverliebten Bilder in leuchtend warmen Farben laden zum genauen Betrachten ein. In Julians Höhle zum Beispiel sieht man einen Plan von allen unterirdischen Gängen, damit er den anderen Tieren geschickt ausweichen kann. Und man sieht auch am Vorsorgspapier, dass der Julian sehr glücklich alleine war. Dass es ihm aber am Ende mit einem Freund, der ab und zu vorbeikommt, besser geht. Nämlich auf dem rückseitigen Vorsatzpapier sieht man ihn dann in seiner Höhle lächeln. Und das ist einfach ein tolles Vorlesevergnügen und bietet auch sehr viele Gesprächsanlässe. Es führt mich auch dazu, man kann sich fragen, was geht in Julian vor, als der Fuchs dort steckt. Hätte man selbst dem Fuchs in dieser Situation geholfen oder begibt man sich damit nicht auch selber in Gefahr, wenn er dann frei ist, weiß man ja nicht, frisst er einen doch auf oder nicht.
Und das ist das Gesprächsmoment garantiert bei den Kindern wieder.
Ja, genau. Also da sind viele diese Situationen, wo man mit Kindern nochmal drauf zurückgehen kann und sich genauer angucken kann und auch fragen kann, wie hätten sie sich in dieser Situation verhalten.
Ja, am Ende ist das Buch ja eine ganz schöne Umsetzung von dem alten Comedian Harmonists Lied Ein Freund, ein guter Freund. Das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ja, das gilt jetzt auch für Füchse und Mäuse. Für zwei Einzelgänger, die sich auf sehr ungewöhnliche Art und Weise treffen und eine, ja, sehr fragile Freundschaft treffen, die am Ende auch nicht als so mega eng beschrieben wird, weil er kommt ja nur ab und zu vorbei. Also beide bleiben ja im Grunde in ihrem Einsiedlerleben zurück, aber mit ein bisschen mehr Abwechslung als am Anfang.
Joe Todd Stanton, eine Maus namens Julian bei Belz und Gelberg.
So, dann kommen wir weiter zum Kinderbuch.
Dann wechseln wir zum Kinderbuch, genau. Was haben wir da? Auf dem Stapel haben wir Kathleen Verrecken, Alles wird gut, immer. Mit Bildern von Juli Völk bei Gerstenberg. Ist eine belgische Autorin. Und eigentlich spielt es gar keine Rolle, wann es spielt. Wir sehen einen Krieg oder wir kriegen mit, ein Krieg bricht aus. Und zieht das Leben der Kinder, es ist eine ganze Reihe Kinder in dieser Familie, in Mitleidenschaft. Und die Mutter blendet eigentlich dieses Unheil erstmal aus. Und deswegen stammt der Titel sozusagen, das ist ihr Satz, das ist der Satz der Mutter, alles wird gut, immer. Und damit beruhigt sie die Kinder. Und die 12-Jährige, wir haben ein ganz normales Leben, 12-Jährige Ich-Erzählerin namens Alice mit einer guten Freundin, Johanna. Und ist eine sehr genaue Beobachterin. Es ist eigentlich ein sehr fröhlicher, anfangs fröhlicher, manchmal naiv klingender Erzählstil. Wir haben diese Perspektive, die wir als, der Alltag wird bis in die Grundfesten erschüttert. Das spüren wir in jedem Satz. Es ist aber erträglich als Leser. Es ist nicht so die Moralkeule, die Hammerkeule, die immer so kommt und das und das und das, was alles passiert, sondern wir merken, wie Alice und auch ihre Geschwister das permanent verarbeiten. Letztlich ist es so, es geht um die Stadt Ypern in Flandern. Die Kriegs, es ist mitten in der Kriegsfront, die ganze Zeit, die ganzen Jahre. Sie sind immer sozusagen unter Beschuss. Ich habe lange gebraucht, dass ich gemerkt habe, dass es der Erste Weltkrieg ist. Erst als es dann um Giftgas ging, habe ich gemerkt, dass wir am Ersten sind. Und eigentlich ist das der Ort des Grauens. Bertolt Brecht hat in seinem Kinderalphabet für seinen Sohn Stefan bei dem Buchstaben Y kam er auf Ypern in Flandern. Wer diesen Ort sah, sah nie mehr einen anderen. Das ist ein sehr grauenvoller Zweizeiler, der aber Ypern eigentlich charakterisiert. Wenn man Bilder sieht von der Stadt, da ist nicht mehr viel übrig geblieben. Die ist von außen immer bombardiert worden, obwohl sie so gar nicht eingenommen war, von den Engländern verteidigt. Und diese Familie eben, die immer dazwischen ist, und nicht alle in dieser großen Familie werden überleben. Und plötzlich ist sie in der Rolle der Starken und muss leiten. Sie muss schauen, wie sie die anderen Kinder zusammenhält. Die Stadt wird verlassen, sie kehren wieder zurück. Es ist eine große Ratlosigkeit beim Vater, der Schreiner ist. Was ist das Richtige zu tun? Zu fliehen, da zu bleiben? Wo ist man am sichersten? Und es geht eigentlich da gar nicht darum, warum der Krieg ausbricht, wer Schuld hat, das spielt alles keine Rolle, sondern es geht die Sicht der Kinder, die Leidtragenden sind, das, was sie erleiden müssen und wie sie sich durchwurschteln und wo es nur noch um das Überleben geht. Aber das Ganze eben so geschrieben, dass es, es ist sehr gut nachvollziehbar, es verlässt diese Kinderperspektive nicht und wir fragen uns halt immer, wie schafft sie das?
Also mich hat das Buch auch sehr beeindruckt und auch im Nachgang noch sehr beschäftigt. Ich finde, das ist auch ein Buch, was man zusammen mit seinen Kindern lesen kann, dass man danach auch darüber sprechen kann, weil ich denke, dass es da viele Fragen gibt. Und du hast ja gesagt, es ist ein zeitloses Buch, weil es geht um Flucht, das Verlieren von Zuhause, die Angst, die man in so einer Zeit empfindet, diese Unsicherheit, und das ist ja das, was viele Menschen auch heute noch erleben, ob es in Jemen ist oder in Syrien und so weiter. Aber gleichzeitig ist es aber auch ein Buch, und auch wenn sie das nicht sagt, wann es spielt und erst spät, wo es spielt, möchte man es dann trotzdem wissen und fängt dann an zu recherchieren und nachzuschauen. Und das ist ja auch das Gute an diesem Buch, dass man da auch dieses historische Interesse auch bei Kindern wecken kann und das aufgreifen kann dann.
Es ist ein Buch, ich würde sagen, weiß nicht, was du meinst, etwa ab 10 würde ich es empfehlen.
Ja, auf jeden Fall. Also 10, und dann kann man das aber auch als Erwachsener noch sehr gut lesen.
Also ich stelle da jetzt ein bisschen anders zu dem Buch, weil mich hat das Buch dann am Ende schon auch mitgenommen. Das können Bücher aber bei mir relativ einfach. Trotzdem habe ich eine relativ große Distanz zu dem Buch, weil mir diese Geschichte nichts Neues erzählt, was ich anderswo nicht schon gelesen habe. Und ich tappe immer ein bisschen in die Falle rein, dass wir solche Geschichten, die ihr Recht haben, sie beschreibt am Ende ja auch, dass es auf wahren Begebenheiten beruht, dass sie Geschichten von Menschen zusammengetragen und montiert hat, dass sie sich das nicht ausgedacht hat, sondern das auf Dokumenten was basiert, auf Erzählungen basiert. Aber ich hänge so ein bisschen bei dem Buch so in die Luft und frage mich, ja, das ist eine sehr dramatische, sehr tragische Geschichte dieser Familie. Aber ich habe das Gefühl schon so oft gelesen, dass ich mich frage, braucht es auch dieses Buch noch? Es ist eine belgische Geschichte, es ist, spielt an einem anderen Ort. Es sind, also wir haben natürlich auch in Deutschland, in der deutschsprachigen Literatur, wahnsinnig viele Geschichten über Flucht, über Vertreibung, über die Zeit in Kriegszeiten, dass ich gesucht habe, was erzählt mir dieses Buch Neues? Was erzählt mir dieses Buch Neues? Was erzählt mir dieses Buch anders?
Aber das fragst du dich natürlich als Erwachsener, weil das 10-jährige Kind kennt all diese Bücher, die du schon gelesen hast, natürlich nicht. Also das Kind, das 10-jährige, kann schlecht vergleichen.
Und für das Kind ist dieses Buch ein neues Buch.
Das kennt auch nicht unbedingt 80 andere Titel über den Krieg.
Gut, aber wir sehen natürlich auch das 17. Bilderbuch mit einer Maus und mit einem Fuchs und fragen uns, was erzählt uns dieses neue Buch anderes als die Bücher, die es auch im Buchladen schon stehend gibt. Und da war ich mir bei dem Buch eher am Zweifeln, weil mir die Geschichte nicht eine Perspektive, einen Rahmen, irgendwas geboten hat, wo ich das Gefühl habe, was erzählt mir diese Autorin neu? Das ist nicht die Kritik daran, dass man dieses Buch nicht gut lesen kann, dass es nicht ein Recht darauf gibt, für Kinder solche Geschichten zu lesen. Das möchte ich damit gar nicht bestreiten. Aber auf der anderen Seite, die anderen Bücher gibt's ja auch. Also wir sind so ein bisschen wieder jedes Mal Neues, jedes Mal von einer anderen Autorin, einem anderen Autor, mit einem anderen Ansatz. Aber das Thema ist schon gesetzt. Und das braucht's im Buchmarkt nicht permanent.
Ich glaube, es gibt nichts, was nicht schon mal erzählt ist.
Bücher gibt es doch gar nicht, die für diese Altersgruppe dieses Thema aufgreifen. Also für Jugendliche dann schon, aber das sind ja jetzt Jüngere von 10 bis 12 circa. Da fallen mir jetzt auf Anhieb nicht so viele Bücher ein, die genau dieses Thema beschreiben.
Und es gibt Alte, die sind dann irgendwie auch schon zeitbezogen, wie von Pausewang oder so, anders beschrieben. Ne? Das ist ein ganz anderer Stil dann wieder.
Naja, ich bleib mal bei meinem.
Du bleibst bei deiner Meinung. Das ist ja auch gut. Wir müssen da auch ein bisschen streiten, finde ich.
Deswegen haben wir ja noch ein zweites Buch, worüber wir auch trefflich streiten können und wahrscheinlich sogar werden.
Ich schätze das. Nach Kathleen Freken, Alles wird gut immer, mit Bildern von Juli Völk bei Gerstenberg. Übrigens, die Bilder sind auch ganz fantastisch. Kommt nämlich Martina Wildner, Der Himmel über dem Platz bei Belz und Gelberg.
Ja, auch da geht es auch um eine Art von Krieg, aber das ist der Krieg auf dem Fußballplatz. Es ist ein Fußballbuch und es ist ein Fußballbuch mit einer Heldin. Es geht um Jo, die in einer Mädchenmannschaft Fußball spielt und da ziemlich gut Fußball spielt, die mit die Beste ist und mit einem ehrgeizigen Vater, die Familie lebt getrennt, der Vater im kleinen Häuschen woanders, aber sie und ihre Schwester verbringen regelmäßig dort auch Zeit. Also man hat es irgendwie so halbwegs geregelt. Aber der Vater möchte seine Tochter Jo beim Fußball unterstützen und hat sich das Wissen um Fußball, um was man alles können muss und wo man sich überall verbessern muss, auch erst mühselig draufgepackt. Er ist also kein Natural Fußballer, sondern ein Nebenerwerbs-Besserwisser. Und er fördert seine Tochter und sie geht um ihre Fußballkarriere auch im Sinne ihrer Eltern, aber vor allem von ihr selbst voranzutreiben als einziges Mädchen zur Fußballmannschaft Blau-Weiß. Die ganze Geschichte spielt in Berlin. Und das klappt in dieser Mannschaft nicht so, wie sie sich das vielleicht vorstellt, denn die Jungs finden das gar nicht witzig, dass da jetzt so ein Mädchen dabei ist. Es gibt nicht mal eine eigene Umkleidekabine, sie muss in dem Schiedsrichterkabüffchen sich umziehen. Und die guten Jungs, die sind der Meinung, dass das Spiel nur schlechter wird, wenn sie auf dem Platz steht und versuchen auf vielerlei Art und Weise, sie da an ihrer Entwicklung zu behindern. Ja, das ist so das Setting dieser Geschichte. Es geht viel um das Leben auf dem Platz, das Zusammenkommen oder eben Nicht-Zusammenkommen, um eine Art von Gender Gap, die es auch in dieser Fußballmannschaft gibt. Das wird sehr detailliert und sehr genau beschrieben. Es gibt auch viele Szenen, die man vielleicht gehört oder aus eigener Erfahrung schon mal gesehen hat und miterlebt hat. Eltern, die am Spielfeldrand stehen und ihre Kinder antreiben. Es ist ein Brennglas unserer Gesellschaft auf diesem Platz und drumherum.
Ja, auch die Mannschaft. Also die besteht Mannschaft. Ja aus ganz unterschiedlichen Typen, aus unterschiedlichen Schichten, auch sozialen Milieus.
Und was dieses Buch in meinen Augen besonders auszeichnet bei der Frage, wie kann man über Fußball erzählen und was kann man über Fußball erzählen, was man nicht schon erzählt hat, das ist eine ganz klare Aussage, die auch am Ende dieses Buchs mal kurz als kleines Motto steht. Für Joe gilt, das Ziel ist das Ziel. Nicht der Weg ist das Ziel, sondern das Ziel ist das Ziel. Sie möchte gerne was werden und sie muss sich durch diese ganzen Schwierigkeiten mit ihren Eltern, mit ihrer Schwester, die tanzt und dort auch jemanden kennenlernt, der, man merkt es am Ende, auch was mit Fußball zu tun hat. Eigentlich ein guter Tänzer und ein guter Fußballer. Nein, sie möchte gerne Karriere machen. Sie möchte gerne, wie ihre großen Vorbilder, wie Cristiano Ronaldo, auch einmal vor Hunderttausenden in einem Stadion spielen. Und an diesem Ziel hält sie fest. Und das trägt durch dieses ganze Buch. Ich möchte jetzt die Pointe oder das Ende jetzt nicht vorwegnehmen. Aber das ist ein bisschen anders als das, was man ansonsten an Fußballgeschichten kennt. Es gibt so zwei Modelle. Das eine Modell ist das alte Sammy Drechsel, Elf Freunde müsst ihr sein, Modell. Das sind die Underdogs, die durch Zusammenschweißen und Zusammenhalt den übermächtigen Gegner am Ende in einem atemberaubenden Spiel in der letzten Sekunde noch besiegen. Das ist so ein Modell, das funktioniert in unglaublich vielen Fußballgeschichten. Und es gibt diese Massaneck-Fußballkerle, diesen Ansatz, wo man Fußball extrem überhöht, sprachlich überhöht, also was Metaphysisches in dieses Fußballspiel reinbringt. Und da unterscheidet sich eben der Himmel über dem Platz doch deutlich davon. Es ist eine ganz andere Art zu erzählen, eine sehr, sehr realistische Art, mit der man klarkommen muss. Und es ist ein Mädchenbuch.
Jutta, wie ging es dir beim Lesen?
Also ich sag mal das Positive vorneweg. Also was ich gut fand, war, dass Martina Wildner deutlich macht, dass es nach wie vor schwierig ist für Mädchen, sich in von Jungen dominierten Räumen, dass sie ihren Platz dort zu finden und dass sie dort auch nicht erwünscht sind. Es wird ja sehr deutlich, dass sie kaum Kontakt oder gar keinen Kontakt zu dieser Jungsmannschaft aufbauen kann, dass sie da ganz allein ist und gar keine Unterstützung außer von dem Trainer findet. Und andererseits zeigt sie aber auch, dass es in unserer Gesellschaft auch sehr schwierig für Jungs ist, ihren Weg zu verlassen und vielleicht Träume zu erfüllen, von denen wiederum die Eltern nicht so begeistert sind, wenn sie in Domänen vordringen, die eher Mädchen vorbehalten sind. Interessant fand ich in dem Buch dann auch, dass Mädchen weitaus offener auf einen Jungen zugehen, der sich unter sie mischt bei ihrem Hobby, als Jungs auf die Mädchen in dem Beispiel hier in dem Buch. Die Mädchen
waren ja eher. Du meinst den Ron, der den Fußball Ron spielt, der genau, aber eigentlich Ballett.
Genau. Ja, Breakdancer ist er.
Ja, ist Breakdancer und tanzt dann aber Ballett und dass die Mädchen ihn cool finden. Die finden es toll, dass da so ein Junge dabei ist, der so toll tanzen kann. Also die bewundern ihn ja eher. Jetzt, dass ein Mädchen so toll Fußball spielen kann und so weiter, wird von den Jungs nicht bewundert. Sie wird eher als eine Bedrohung wahrgenommen auf diesem Platz. Und das, finde ich, macht sie sehr gut, diese Unterschiede da so herauszuarbeiten. Was mich so ein bisschen gestört hat beim Lesen, dass ich mich gefragt habe, wer ist denn nun eigentlich diese treibende Kraft hinter Joes Wunsch, so eine gute Fußballerin zu sein, dass sie dafür eigentlich auch sehr viel opfert, meiner Meinung nach. Und das ist eigentlich ihr Vater. Er drängt sie mehr aus ihrem Talent zu machen. Er pusht sie unglaublich, auch gegen ihren Willen. Sie kommt ja oft vom Training nach Hause. Und der Vater hat ja dann hinterm Haus so eine Rasenfläche auf Fußballrasenlänge gemäht, damit er dort mit seiner Tochter Fußballübungen machen kann. Und sie ist ja oft schon erschöpft vom Training und muss da noch Latte schießen und sowas machen und will eigentlich gar nicht mehr. Aber sie macht es dann wegen ihrem Vater. Also, und er war auch derjenige, der sie überhaupt in diesem Fußballverein angemeldet hat. Da kommt dann nämlich ein Zitat, Papa steckt mich ohne zu fragen in einen Verein voller grässlicher Jungs. Also sie findet es eigentlich gar nicht cool, in diesem Verein zu sein. Sie macht es aber wegen dem Papa. Und dann ist es auch so, dass dieses Verhältnis zur Mutter sehr schwierig ist. Sie hat ja überhaupt gar kein Vertrauensverhältnis, weder zur Mutter noch zum Vater. Als sie diese schlechte Mathearbeit schreibt, übernachtet sie ja beim Vater, weil sie sich nicht traut, der Mutter davon zu erzählen. Und auch diese Probetrainings in dem Fußballverein verschweigt sie der Mutter ja auch, weil sie sich nicht getraut, ihr das zu sagen. Und problematisch finde ich dieses Mädchen sowieso. Ich finde, sie hat überhaupt keine Vorbildfunktion, weil sie ist weder stark noch mutig. Sie weint sehr viel in diesem Buch. Sie ist viel allein. Sie hat wenig Selbstvertrauen. Sie ist unglaublich unsicher, selbst wenn sie von ihrem Trainer gelobt wird. Da ist so wenig, wo man sagt, okay, das ist jetzt ein Mädchen, die ist tough, die speist sich dadurch, sie will das. selbst am Ende fragt sie sich ja noch, will sie das noch? Und wo sind ihre Freundinnen? Also die aus dem Mädchenfußballverein, die melden sich gar nicht mehr bei ihr. Dann taucht da noch die Betty auf, aber ist das eine wahre Freundin? Mit der Schwester hat sie sich überworfen. Also sie zahlt einen hohen Preis dafür, dass sie sich ihrer Fußball in Anführungsstrichen Karriere widmet.
Das ist für mich also, eigentlich eine tragische Figur, ja. Weil sie versucht, den Traum ihres Vaters halt zu leben oder seinen Wünschen, das, was er an Erwartungen hat, dem zu entsprechen. Und muss dafür ganz schön viel in Kauf nehmen. Ich glaube, das Talentiertsein, das ist halt so eine Sache, ja, also das gefällt ihr teilweise auch, weil da gibt es immer wieder ein Lob, aber es funktioniert eben über das Lob. Also ob sie wirklich für die Sache brennt, hat sich mir jetzt nicht erschlossen, das weiß ich nicht. Ich habe mich gefragt, sollte sie, wie das da in einer Vision, das fand ich auch ganz komisch, weil plötzlich der Nachbar zum Fußballgott wird.
Also da darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
Ja, das ist plötzlich sozusagen in dem ganz realistischen Buch gibt es so eine Sequenz, die ist also ganz fantastisch. Und wenn die in 6 Jahren irgendwie in einem großen Club spielen sollte, dann hat sie eigentlich alles aufgegeben, was irgendwie aus ihrem Mensch hätte machen können. Und sie ist da in vielen Fällen, ist sie auch ziemlich egoistisch. Also so wie sie mit der jüngeren Schwester zum Beispiel umgeht, also da bleibt dann öfter schon mal, muss ich sagen, der Kinnladen unten.
Also ich fand genau, also das, was man natürlich jetzt auch als Kritik formulieren kann, dass es eine sehr disparate Person ist, dass sie diese Vorbildfunktion nicht hat, das hat für mich den Realismus dieses Buches ausgemacht, weil wäre es nicht so, wäre sie ja eine mega Vorbildfunktion, dann wären wir wieder in so einer Schablone drin, nämlich bei Andi, dem Fußballprofi oder dem Superkicker. Das ist sie nicht. Also sie ist immer wieder von Selbstzweifeln zernagt, ob sie das wirklich will. Und das finde ich wesentlich realistischer als irgendein überhöhtes Bild. Und es gibt auch eine Passage, wo sie sagt, der Vater soll nicht mehr auf den Fußballplatz kommen, weil sie sagt, sie spielt schlechter, wenn er da ist, was er dann auch tut. Es ist so ein, ich glaube, das war das, was mir einfach wahnsinnig gut gefallen hat, weil es gibt wahnsinnig viele Bücher, die Fußball in irgendeiner Richtung glorifizieren oder nicht so darstellen, wie die Kinder draußen es erleben. Und bei ihr habe ich das Gefühl, oder bei dieser Geschichte habe ich das Gefühl, dass da wahnsinnig viel von dem abgebildet wird, was genau die Probleme sind. Also Kinder erleben es oder Mädchen erleben es, wenn sie in Jungsmannschaften spielen, wie mit ihnen umgegangen wird. Sie erleben es, dass Eltern sie irgendwo hindrängen oder hindrängen möchten, was sie vielleicht gar nicht erreichen können. Und diese ganzen Facetten, die finde ich in dem Buch extrem.
Ab wie viel Jahren wäre jetzt die Frage?
Ja, da sind wir schon beim älteren Kinderbuch, so ab 11.
Ab 11. Jungs, Mädchen, muss man ja hier fragen.
Naja. Wir tun immer so, als müsse ein Buch, in dem ein Mädchen eine Hauptfigur ist oder aus deren Perspektive erzählt wird, auch ein Mädchenbuch sein. Das ist natürlich auch ein spannendes Buch für Jungs.
Gut, wir lassen das so stehen und kommen zu einem weiteren Buch von Hansa. Michael, sagt man Gerard? Ich weiß es gar nicht. Oder Michael Gerard Bauer. Dinge, die so nicht bleiben können.
Ja, und ich freue mich, dass wir hier jetzt mal ein Buch haben, wo man lachen kann, wo man bestens unterhalten wird, trotz allen Tiefgangs, den es bietet. Und dass es auch mal was ist, was einen erheitert. Und es ist der australischer Schriftsteller, den wahrscheinlich alle schon von dem schon mal alle was gehört haben oder ihn kennen. Er war schon für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert und Nennt mich nicht Ismael, ist eine sehr beliebte Klassenlektüre. Und insgesamt sind seine Bücher immer internationale Erfolge. Und auch für dieses Buch, was jetzt gerade Mitte Februar erschienen ist, wurde er in Australien bereits mit Auszeichnungen überhäuft. Eigentlich passiert nicht viel in diesem Roman, denn er spielt an einem einzigen Tag auf dem Campus der Landesuniversität. Dort findet nämlich ein Tag der offenen Tür statt. Und die beiden Freunde Sebastian und Holly gehen hin, um sich über die Angebote zu informieren. Ja, der Tolli, das ist jemand, der ist eher vorbereitet, der weiß, was er sich da anschauen will.
Der ist gut strukturiert, ja.
Der ist sehr gut strukturiert. Der hat sich, also wie gesagt, vorher alles genau angeschaut. Der Sebastian hingegen weiß eigentlich so gar nicht genau, was er in Zukunft will. So geht es ja vielen Jugendlichen und lässt sich dort eher treiben. Was er sich aber rausgesucht hat, ist eine Vorlesung, die er auch besucht. Und über Stadtplanung, genau. Weil er sagt, Städte werden wohl in Zukunft immer gebaut. Da wird er auf jeden Fall irgendwie beruflich unterkommen. Und dabei blättert er aber ein Programm, also an der Uni gibt es ein Kino, er blättert das Programm durch und sieht, dass da Casablanca läuft. Und Tollis Vater, das ist ein absoluter Cineast und hat ihm immer von diesem Film vorgeschwärmt. Und so denkt Sebastian, warum nicht morgens ins Kino gehen? Eigentlich ist mit der Hauptgrund, dass er diesen Film besuchen will, dass er während der Vorlesung neben dem PWW saß, ein perfektes weibliches Wesen, und er hofft, sie im Kino wiederzutreffen.
Sieht aus wie Taylor Swift. So sagt er, genau. Schreibt er.
Mhm. Ja, und nun wartet er im Kino auf dieses perfekte weibliche Wesen. Und er träumt immer viel von allen möglichen Happy Ends, wie im Kino und so weiter.
Naja, aber du musst sagen, es gibt da eine ganz peinliche Szene. Also er steht da, er denkt, Taylor Swift-Modell kommt und kommt aber nicht.
Nein, sie kommt nicht und stattdessen kommt jemand anderes. Und in dem Moment, wo er dem anderen Mädchen, die sehr schräg aussieht, seine Karte andrehen will, geht die Tür auf und das eigentliche Mädchen tritt hinein, von dem er hoffte, mit ihr ins Kino gehen zu können. Und dann kommt, finde ich, einer der witzigsten Szenen in diesem Buch. Das ist dann wie das Mädchen Frieda, so heißt das nicht perfekte Mädchen, wie die sich dann kennenlernen und wie sie ihn aus dieser peinlichen Situation hinaus manövriert, dass er da alleine auf die andere gewartet hat. Naja, aber die beiden dann, Frieda und er, die gehen dann zusammen in den Kinofilm und werden auch den restlichen Tag zusammen verbringen. Und was so toll an dieser Begegnung ist, dass ihre gemeinsamen Dialoge, die sprühen nur so von Witz, Erfindungsreichtum und Ironie. Dabei muss man sagen, ist die Frieda, das ist die geborene Geschichtenerfinderin. Und trotzdem öffnen sie sich nach und nach füreinander. Also Sebastian spielt ja irgendwann im Laufe des Tages auf einer Gitarre ein selbstgeschriebenes Lied vor. Das hat er noch nie jemandem gezeigt, weil es so persönlich ist und so viel über sich selbst und seine Geschichte aussagt.
Die lassen doch Stück für Stück, kann man schon sagen, die Hosen runter. Also unfreiwillig erst. Also sie öffnen sich Stück für Stück und das passiert sehr behutsam, finde ich. Das ist gut inszeniert.
Allerdings ist es so, dass der Sebastian sich nach und nach fragt, was eigentlich mit der Frieda ist, weil sie erzählt so viel und man weiß nicht so genau, was stimmt denn da wirklich. Sie verstrickt sich in Ungereimtheiten über die Berufe ihrer Eltern beispielsweise, was auch ihre Schule betrifft, von der sie kommt, und auch ihr Name ist irgendwann nicht mehr so glaubwürdig. Und schließlich kommt es zu einem sehr, das Ganze eskaliert dann in einem Streit, weil ein Junge auftaucht, den sie aus der Schule kennt, und dabei kommt etwas von der Wahrheit ans Licht. Und Sebastian muss sich halt fragen, will er wirklich mehr über sie wissen, will er sie wirklich kennenlernen? Und das ist auch so eine der Schlüsselszenen dann in dem Buch. Und was mir an dem Buch sehr, sehr gut gefallen hat, dass die Charaktere, also sowohl Sebastian als auch Frieda, aber auch Tolli, das sind alles sehr komplexe Charaktere, die man sehr gerne begleitet, zugleich auch sympathisch. Vor allen Dingen der Tolli, das ist so ein Freund, wünscht man sich eigentlich jedem, der ist loyal, intelligent, er setzt sich für seine Überzeugungen ein. Und der Titel des Buches leitet sich auch ab von einem Film, The Big Lebowski, der Michael Bauer, der ist selbst auch Cineast und Fan, und die beiden Jungs, die Freunde, immer wenn irgendwas passiert, von dem sie glauben, dass es so nicht stehen bleiben kann, dann setzen sie sich dafür ein, dass er dann auch diese tolle Szene im Buch, wo Tolli den Vorlesungssaal betritt. Und alle denken, er wäre ein Prof oder ein Assistent von Prof und dem Gary Vogel zurechtweist, diesen Jungen aus der Schule von der Frieda. Ja, also ich finde, das ist absolut perfekte Unterhaltung, ein toller, großartiger Roman und auch für Erwachsene auf jeden Fall zu empfehlen.
Man darf nicht spoilern, sonst nee. Nimmt man sich ganz viel von dem, was dieses Buch ausmacht. Aber es sind zwei, finde ich, sehr komplexe, hast du gesagt, Charaktere. Diese Frieda fand ich unwahrscheinlich liebenswert. Also man weiß zwar, sie ist verschroben und sonst was, man ahnt auch, irgendwas stimmt nicht, was sich dann nachher fast auf eine gewisse tragische Weise bewahrheitet. Aber eigentlich ist das so eine, die möchte man gerne irgendwie, wie soll man sagen, also man schießt sie ins Herz, man möchte die fast in den Arm nehmen in ihrer Unbeholfenheit manchmal. Und also die hat ein dickes Päckchen zu tragen. Sebastian hat auch, der Ich-Erzähler, auch sein Päckchen zu tragen. Ich fand das durch den Wortwitz und die Spannung, die der Bauer aufbaut, fand ich das so eigentlich wunderbar, dass ich gestehe es, ich dachte auch, ich lese mal weiter. Ich musste es dann an einem Rutsch durchlesen und habe bis nachts um zwei gelesen, weil ich konnte dann nicht mehr aufhören. Also mich hat es ziemlich gepackt.
Ja, ist auch so, dass beim Lesen hat man wirklich ein wahres Kopfkino. Man hat alles direkt vor Augen, weil er das so bildhaft beschreiben kann. Auch diese ganzen Nuancen mit den Gesichtsausdrücken, die Frieda immer zieht, wenn sie irgendwas sagt und so. Also man hat das wirklich vor Augen.
Ja, und spielt alles an einem Tag. Also
genau, ist,
ja. Ja. Ja, ich bin dann wieder ein bisschen wieder schlecht gelaunter. So, also das ist mir ein bisschen viel Jubelei, weil das ist für mich so ein, obwohl er Australier ist, ist das so ein klassischer American Art of Writing Buch. Ich baue mir drei Charaktere, die alle so ein bisschen nerdig durch die Gegend gehen, durch die Welt gehen, packe ihnen noch viele Probleme in den Rucksack, schulter ihn und damit das Ganze nicht von vornherein langweilig wird, greife ich immer mal mit einer Hand in den Rucksack rein und zaubere irgendetwas Dramatisches aus diesem Rucksack raus und fertig ist die Geschichte. Also mir hat die schon was Creative Writing-artiges durchschimmern lassen. Und ja, das funktioniert natürlich, weil die Autoren diese Dialoge können und die Spannung aufrechterhalten können und man natürlich irgendwann wissen will, was wird denn jetzt aus den beiden? Da funktioniert es schon, aber ich sag mal so mega gepackt, dass ich jetzt bis nachts um 1:30 durchgelesen hätte. Ich hätte es, glaube ich, um 12 dann beiseite gelegt und gesagt, reicht, wenn ich morgen weiterlese.
Ja,
so spannend ist es.
Du hättest dann das Fußballbuch weitergelesen.
So unterschiedlich sind wir dann als Leser.
Genau, da wäre sie ja in die Verlängerung gegangen.
Okay.
War jetzt hier nicht so. Also, da hätten die Eltern ihn auch abholen können.
Cool.
Ja, wir hatten vorhin ja schon was Historisches, da ging es um den Ersten Weltkrieg, es ging um Belgien, es ging um eine Fluchtgeschichte. Jetzt haben wir mit Kirsten Boje Dunkelnacht, erschienen bei Oetinger, auch was Historisches, etwas, was auf einer wahren Begebenheit und auf vorliegenden Dokumenten basiert. Es geht nämlich um die Mordnacht in Penzberg, das ist 50 Kilometer vor München, am 28. April 1945. Da trug sich zu, dass der abgesetzte Bürgermeister, ein Sozialdemokrat, im Radio hörte, dass der Krieg zu Ende sei, in München schon ein Rätesystem die Macht übernommen hat. Und in Penzberg gibt es ein Bergwerk. Und um zu verhindern, dass die Nazis bei ihrem Rückzug alles vernichten, was Grundlage für das Leben in Penzberg ist, wollte er gerne die Menschen dort retten. Da waren Zwangsarbeiter und wollte auch verhindern, dass dieses Bergwerk gesprengt wird. Nun erwies sich aber diese Meldung als Falschmeldung. Und durch einen Wehrmachtstrupp, der vor Ort war, der dann in Penzberg einmarschiert ist und sich vergewissert hat, was denn hier los sei, warum denn hier plötzlich der eingesetzte Bürgermeister nicht mehr im Amt ist, wurde dann die alte Ordnung wiederhergestellt. Und man hat die jetzt sozusagen Aufständischen vor Ort im Rathaus eingesperrt. Dazu kam dann auch noch auf Befehl eine Gruppe, die unter Werwölfe Niederbayern, Oberbayern.
Also richtige Nazis.
Richtige Nazis, richtige die Nazis. Den Auftrag hatten, all die Fahnenflüchtigen oder die Menschen, die sich nicht in den Dienst des NS-Regimes stellen sollten, zu München zu töten, gefangen zu nehmen, aber im Grunde zu liquidieren.
Die sind mordlüstern, das kann man gar nicht anders sagen. Und erzählt wird aus mehreren Perspektiven.
Genau, und erzählt wird aus den Perspektiven von der Metzgerstochter Marie, dem Sohn des Polizisten, von Schorsch und von Gustl, der jetzt einer dieser Werwölfe ist, ungefähr im gleichen Alter. Und das Ganze erzählt Kirsten Boje wie eine Art Protokoll. Sie setzt immer Ort und Zeit an den Anfang und die Personen, die da eine tragende Rolle spielen. Und sie geht so in kleinen Stücken diesem Tag und dieser Nacht nach, die am Ende 16 Menschen das Leben gekostet hat, entweder standesrechtlich erschossen von der Wehrmachtsgruppe oder aber erhängt von den Werwölfen. Und das Schlimme daran, das wird dann auch in einem Nachwort noch mal aufgedröselt, ist, dass dann nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges Menschen vor Gericht gestellt wurden, aber eine richtige Aufarbeitung dieser Verbrechen am Ende, an den letzten Tagen des Krieges nicht wirklich stattgefunden hat. Sozusagen Penzberg immer noch mit dieser Geschichte lebt und leben muss. Viele dieser historisch verbürgten Orte sind so nicht mehr sichtbar. Die sind mittlerweile zugebaut, verschwunden. Es gibt auch kaum, oder es gibt, glaube ich, eine Tafel, die daran erinnert, aber die ist versteckt. Also es gibt da noch viel aufzuarbeiten und das ist eines der Punkte, die an diesem Buch so besonders sind. Die Art des Erzählens, wie relativ nüchtern an den Ereignissen entlang sie diesen einen Tag erzählt.
Aber es stockt einem schon den Atem, es ist nicht nüchtern. Ne? Es ist knapp erzählt, verknappt, aber nüchtern würde ich es gar nicht nennen.
Ja, es ist schon der Versuch zu beschreiben. Es ist ja nicht der Schrecken aus der Perspektive der drei Jugendlichen, sondern es wird teilweise ja sehr genau beschrieben, was wo passiert, wie die Menschen, auch wie der Gustl, der jetzt bei den Werwölfen dabei ist, wie er diese Situation erlebt, aber wie sich da auch so eine Art Blutrausch entwickelt. Und das ist schon was genau in dieser Distanz, das zwischen dem Erzählenden und dem Lesenden, was sich da als so besonders schrecklich, so besonders unfassbar, unmenschlich darstellt.
Ja, und wir haben eine allwissende Erzählerin, die sagt, Moment, aber ich greife ja vor, die Morde müssen doch zuerst noch geschehen.
Also, das wäre eher ein Punkt, wo man eventuell ein bisschen Kritik üben kann, weil das hätte es meiner Ansicht nach nicht wirklich gebraucht. Das hätte auch in der direkten Perspektive der Personen funktioniert.
Aber spannendes Buch, großartiges Buch, wichtiges Buch.
Ja, da es wirft halt auch so Fragen auf, so, wie kann man, das Buch hört ja dann damit auf, aber die Frage ist ja dann auch, wie kann denn so ein Ort weiterhin so miteinander leben? Wie kann man danach vor sich selbst bestehen als Täter oder sich überhaupt noch selbst in die Augen schauen? Wie können Nachbarn, die das miterlebt haben, wie geht man danach miteinander um? Auch heute noch, ich meine, das ist ja alles nicht so lange her, das hat ja seine Spuren wahrscheinlich auch in den Familien hinterlassen. Ja, das finde ich auch sehr, sehr spannend, aber kommt natürlich hier in dem Buch nicht mehr vor. Aber das ist dann das, was mich danach auch beschäftigt hat.
Ja, ich habe mich auch erstmal durchgegoogelt sozusagen. Wollte auch mehr wissen, ja. Wir haben aber noch zwei Sachbücher.
Dann stellen wir die doch noch in etwas schnellerer Form vor.
Und zwar, es geht um die Wurst.
Ja, von Christoph Drösser, ehemaliger Zeitredakteur, Wissenschaftsredakteur, auch Autor von einigen Kindersachbüchern und von Nora Könenberg als Illustratorin, der sich mit dem Thema, das ergibt sich aus dem Titel, es geht um die Wurst, ja schon, der sich mit all dem beschäftigt, was man wissen sollte, wenn man gerne Fleisch isst. Das macht er auf einer sehr, sehr, also das ist das Schöne, ein Sachbuch, was also sehr sachlich mit dem Thema umgeht, was am Ende nicht sagt, du sollst kein Fleisch mehr essen, das hat diesen pädagogischen Ansatz nicht, sondern es versucht nur genau zu erklären, wie kommt denn das, was du vielleicht als Wurst gar nicht mehr mit einem Tier verbindest, auf deinen Teller und welche Folgen und welchen Hintergrund solltest du vielleicht mal gehört haben, wenn du dir wieder so eine Scheibe Fleischwurst aufs Brot schneidest. Das ist sehr umfassend, sehr genau recherchiert, auch sehr begreifbar, begreiflich gemacht und von daher von meiner Seite aus ein sehr gutes und sehr wichtiges Buch, wenn man sich mit dem Hintergrund beschäftigen möchte und vor allem, wenn man ein Bewusstsein entwickeln möchte, was man mit seiner täglichen Ernährung denn tut.
Vielleicht noch dazu zu sagen, dass Nora Kohnberg das eben wirklich in ihren Grafiken sehr, sehr gut umgesetzt hat. Ja. Die machen es dann schon aus, dass man darüber ganz viel erfährt. Ne? Da haben wir, egal ob das eine Schlachtstraße ist oder wie sozusagen der Kreislauf von einer Schweinemast funktioniert und so. Also ich fand diese Infografiken ziemlich gut gemacht.
Aber das ist eben auch so eine gewollt und bewusst gewählte sachliche Ebene.
Wir haben dann noch nach Es geht um die Wurst von Christoph Trösser und Nora Kohnberg bei Gabriel erschienen, haben wir noch eines, was sich um die Freiheit dreht.
Ja, das ist von den beiden Franzosen Fleur Dougy und Olivier Charpentier. Und gerade im Zuge der Black Lives Matter Bewegung und der aktuellen Rassismusdebatte leistet dieses Buch gerade für junge Leser ab 11, 12 Jahren einen ganz wichtigen Beitrag. Denn die anhaltende Diskriminierung von Afroamerikanern hat ihre Wurzeln in der Sklaverei. Und eben darum geht es in diesem engagierten und überaus aktuellen Sachbuch. Zum einen erfahren wir sehr viel über die Hintergründe, über die Entstehung der Sklaverei, aber auch über deren Entwicklung bis hin zu dem Sezessionskrieg. Aber, und das ist das überaus spannende auch und sehr berührende Teil des Buches, ist die Geschichte von der Harriet Tubman, die in Amerika als Ikone gilt. Das ist eine Frau, die selbst als Sklavin geboren wurde, circa um 1820. In Maryland in den Südstaaten und als junge Frau schaffte sie es dann in den Norden zu flüchten, in die Freiheit, als sie hörte, dass sie verkauft werden soll. Und unter Lebensgefahr kehrte sie aber immer wieder in die Südstaaten zurück, um zunächst ihre Familie zu befreien und dann aber mit Hilfe der Underground Railroad viele andere Sklaven, insgesamt führte sie fast 80 Sklaven in die Freiheit, ehemalige, und hat auf dieser Flucht nie eine einzige Person verloren. Und sie war so erfolgreich als Sklavenbefreierin, dass sogar ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt wurde. In dem Buch finden sich auch ihre Ratschläge, wie eine Flucht gelingen kann. Und nach Ausbruch des Sezessionskrieges arbeitete sie als Kundschafterin und Spionin für die Truppen des Nordens. Und ihre Lebensgeschichte ist hier im kursiv gesetzten Text abgehoben von dem politischen Teil des Buches. Und es ist in sehr einfachen, schlichten Worten aus der Ich-Perspektive erzählt. Sie hat selbst nie lesen und schreiben gelernt. Sie hat nie eine Schule besucht. Und dennoch kämpfte sie ihr Leben lang für Freiheit und Gleichberechtigung. Und am 10. März 1913 ist sie dann mit 90 Jahren gestorben. Dieses Buch ist sehr künstlerisch gestaltet. Auffällig sind die Zeichnungen, die die Grausamkeit der Sklaverei in zurückhaltenden und sehr dunklen Farben zeigen.
Das ist Pastellkreide immer wieder, ne? Pastell?
Ja, das man ist sieht irgendwie so, den so eine Strich Mischung noch.
Ja.
mit Filzstift, Pastellkreide und so. Ich finde, es wirkt irgendwie sehr holzschnittartig, sehr starr. Aber auf den Bildern sticht immer eine Person raus. Das ist die Harriet mit ihrer roten Bluse. Und dann, wie sich bei einem richtigen Sachbuch oder einem guten Sachbuch auch gehört, findet man dann hinten die wichtigsten Worterklärungen und auch noch ein bisschen darüber, dass die Sklaverei zwar offiziell abgeschafft wurde, aber dass heutzutage noch fast 40 Millionen Menschen weltweit in der Sklaverei gehalten werden und darunter 10 Millionen Kinder. Ja. Es wird noch ein weiteres Buch, möchte ich nur erwähnen. Dieses hier ist ja so für 11- bis 12-Jährige. Und beim Inselverlag wird in der großartigen Reihe Little People, Big Dreams Anfang März auch eine kleine Biografie für 4-Jährige dann über Harriet Tubman veröffentlicht werden.
Harriet Tubman, kann man noch hinzufügen, hätte eigentlich auf dem 20-Dollar-Schein jetzt sein sollen. Unter Barack Obama wurde das noch in die Wege geleitet, dann unter Donald Trump wieder gestoppt. Also vielleicht schafft sie es doch noch auf die auf den 20-Dollar-Schein.
Wenn wäre es in der zweiten Amtszeit von Joe Biden.
Also Joe Biden hat zumindest als erste der seiner Amtshandlungen diesen Entschluss von Donald Trump wieder rückgängig gemacht.
Ja, also hier erfahren wir nämlich in dem Buch, warum das wichtig wäre, dass sie auf diesem Dollarschein wäre. Das ist ein sehr, finde ich, berührendes Sachbuch.
Also ich habe jetzt festgestellt, wir haben also doch eine ganze Menge ziemlich wichtiger Themen, sehr, sehr ernster Themen, historische Themen. Das ist natürlich jetzt ein sehr individueller Blick auf die Frühjahrsproduktion, wo so ein bisschen die reine Unterhaltung zurückgesteckt hat. Vielleicht können wir das ja an anderer Stelle nochmal ein bisschen nachholen, weil das doch sehr, ja, so ein bisschen bedrückend ist, was wir ja alles so zusammengetragen haben. Aber das soll es nun definitiv nicht sein.
Aber wir haben auch Heiteres. Also ich, die Dinge, die
ja,
so nicht
klar sind. So heiter ist das nun auch nicht.
Oh, ganz viel Sprachwitz.
Na doch,
ganz
viel, doch. Absolut brillant von den Dialogen und sehr unterhaltsam.
Ich habe viel gelacht.
Ich auch.
Ja. Wir können da lachen.
Ja.
Jutta, das sind Dinge, die so nicht bleiben können, oder?
Ja,
das kann so nicht bleiben.
Ich sehe, genau. Ich erwarte euren Einsatz, um mich davon zu überzeugen, genau. Noch mehr zu lachen als
ja, genau.
Die paar Mal.
Aber unsere Zeit ist um, mit Blick auf die Uhr. Jutta, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Jetzt ist es Zeit in Hochheim für den ersten Riesling, glaube ich.
Ja, ich denke schon, oder? Also jetzt können wir ploppen lassen. Ich bin da
auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ich bei euch in der Praxis sein durfte. Und ich bin gespannt auf die nächsten Tipps, die wir von euch hören werden.
Also, bis bald, Jutta.
Genau, bis danke. Bald. Tschüss. Tschüss.
So, jetzt haben wir es aber, glaube ich, da, das war so trocken, haben wir es doch. So.
Nicht so viel, es muss doch eine medizinische.
Das sind zwei Gläschen. Gläschen. So, dann können wir schon darauf verweisen, wer das nächste Mal jetzt, das sind wir.
Da haben wir sogar eine Doppelbesetzung, eine ganze Familie am Mikrofon.
Da haben wir eine ganze Familie am Mikrofon. Das dürfen wir schon verraten. Wir gehen nach Berlin. Mhm. Und zwar. Dieter Zipfel und Finn-Ole Heinrich, die nicht nur ein schreibendes Paar sind, sondern auch Verleger geworden sind.
Und ein frisches Buch am Start haben. Und damit ihr keine Folge verpasst, einfach die Kinderbuchpraxis abonnieren, da wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr Ideen habt oder Fragen stellen wollt, dann schickt sie uns per Mail an kinderbuchpraxis@mvb-online.de. Prost!